kann dieser Sog aus Energie, dieses sich treiben lassen, dieses darin aufgehen, diese Selbstvergessenheit entstehen.
Leute mit einer niedrigen Ambiguitätstoleranz werden vielleicht eher dicht machen und die anderen sagen, oh, ist neu, probiere ich aus.
Den nächsten Schritt gehen, sich an die Grenzen bewegen, ist das nicht vielleicht irgendwie auch Teil des Glück im Lebensfindens?
Wir begeben uns in unbekannte Bereiche, auch in Extrembereiche, weil wir lernen wollen, weil unser Gehirn neue Informationen haben will.
Geh raus aus der Komfortzone der Absicherung und lass diese Angst wirken.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Moin.
Moin, ey. Grad Jacke ausgezogen, sitze hier im T-Shirt. Ja, es ist soweit.
Was
der
ist
Frühling
soweit?
Ist da.
Ach so. Ja, ja, geil, endlich. Du hast recht. Es wird immer mehr. Hat leider den negativen Effekt, dass hier irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, ob das eine Kirsche ist. Es blüht ein Baum. Und meine Allzeitfeinde, die Tauben, fressen aus mir unbekannten Gründen diese Blüten und werden immer fetter. Ich sehe das schon kommen und die sind so wieder in so einer Brunftlust-Mentalität unterwegs und werden mir hier wieder alles voll flattern und kacken und geräuschvoll gurren.
Unser Taubenhass, das eint uns. Sind Tauben eigentlich auch Tiere? Zählen die zu den Tieren oder ist das Steinobst?
Nee, das ist so ein Zwischending aus virenhaftem Parasit und Steinobst, ja, schön, weg.
Ja, Leon, nochmal Entschuldigung, dass ich den Termin auf morgen dachte, aber wie letzte Woche schon angesprochen, die Umzugswoche, ja, bringt
ich
natürlich
ich hätte gedacht, dass so ein Großgrundbesitzer wie du so viele DienstleisterInnen um sich herum da im Einsatz hat, dass das ganz entspannt läuft, dass du dann irgendwann so in der letzten Kiste rausgetragen wirst, wie in so einer Sänfte.
So wird's ja letztendlich auch sein, nur ich habe die vielen Kleinigkeiten, die zu tun sind, die ich sonst immer irgendeinem Mitarbeiter übertrage. Ja. Da habe ich gedacht, in meinem Wahn, dass ich ja seit 2 Jahren hier in Hamburg jetzt mich langsam dem wahren und realen Leben näher alleine einkaufen gehe, war sogar eben beim Recyclinghof.
Wahnsinn.
Das muss man sich mal vorstellen. Hab Post von einer wirklichen Poststelle abgeholt und in diesem Wahn habe ich gedacht, ach, dann kann ich doch so diese Kleinigkeiten am Rande, kann ich doch alles selber machen. Was teilweise auch gelingt und aber Zeit kostet.
Also der Wahn, den du uns gerade beschreibst, nennen wir anderen normales Leben. Und ja, das ist jetzt fordernd.
Ein Riesenabenteuer für mich und es bringt mich auch gut drauf, bin absolut gut gelaunt. Hab eben auf der Fahrt von der neuen zur alten Wohnung hier noch mit einem Unternehmer aus Münster gesprochen. Der hat vor 4 Jahren seine sehr große Firma für sehr viel Geld verkauft. Und jetzt kommt was dich interessieren wird.
Bin gespannt.
Er hat schon wieder die nächsten Firmen, weil er wollte eigentlich Privatier sein, ab da vor 4 Jahren. Und er sagt, ich muss mir einfach eingestehen, dass mein Unternehmerherz das nicht zulässt. Ich bin Unternehmer durch und durch und hat jetzt schon wieder die dollsten Dinge auf die Beine gestellt.
Kann dann nicht aufhören, ja?
Kann nicht aufhören und sagt, ich habe einfach Spaß an Projekten und mir Sachen auszudenken, die zu realisieren. Ich sage, hast du denn schon wieder Mitarbeiter? Ja, klar, seit 3 Jahren schon wieder. Okay.
Krass.
Aber der war bestens gelaunt und wir wollten ja nicht mehr über die Pandemie sprechen, machen wir auch nicht, aber so in dieser allgemeinen Depression, die sich breit macht und wie soll das alles weitergehen, war er jetzt einer der bestens gelaunt am Telefon, sich freute, einen privaten Anruf zu haben.
Wie schön. Dies ist jetzt auch vorbei mit Depressionen. Hier geht's jetzt richtig los. Ich kann dir sagen, ja, ich habe genau das getan. Übrigens, Update aus meinem täglichen Wahnsinn und kleinen Leben, das ich versuche zu bestreiten. Wenn man medizinische Probleme hat, sagt man ja immer am besten bei Instagram mal rumfragen. Das habe ich getan und meinen C also
ist
mal
das
in
jetzt
den
ernst
Äther
gemeint?
Gehalten. Nein, natürlich nicht. Kannst du?
Ja, du.
Wer würde, also bitte, dann doch noch lieber googeln. Wenn du bei Instagram irgendwas fragst, dann hast du doch bei leichtesten Bauchschmerzen plötzlich Darmkrebs.
Ja, am schlimmsten ist, ich habe eine Erkältung, dann bricht Instagram zusammen.
So, und ich hatte ja diesen C, beziehungsweise die nicht durchbluteten Gliedmaßen überhaupt. Das scheinen ganz viele zu teilen. Mich haben auch Wahnsinnsfotos erreicht. Vielen Dank an alle da draußen. Es hat mir sehr viel Druck genommen zu wissen, dass ich nicht alleine bin.
Dass du nicht der Hässlichste bist.
Und man scheint nichts machen zu können, war jetzt so das Fazit der meisten. Manche hatten irgendwelche Tipps, haben mir irgendwelche Sachen verlinkt und ich bin jetzt auch einfach auf dem Trichter, ich mache jetzt auch nichts, ich warte jetzt ab. Ich sitz das aus. Und deswegen gibt es kein sonderlich spannendes Update vom C, was ich dir ja noch schuldete.
So, und wir kommen zu unserem Werbepartner BookBeat mit einem ganz besonderen Vergnügen, weil Hörbücher genau mein Ding, wenn ich so um die Alster laufe. Gerade gehört von Don Winslow Satori, super angesprochen. Und was jetzt hier schon auf Start steht, ist das Neue von Christian Kracht, erfolgreichster deutschsprachiger Autor im Moment. Christian Kracht, Eurotrash, quasi Hammer. Faserland 20 Jahre später.
Und das Schöne an BookBeat, wo man diese Hörbücher, die du gerade nennst, hören kann, ist, dass man mit einem Zugang über 100.000 Hörbücher auf das Smartphone bekommt und man darf jeden Monat so viele Hörbücher hören, wie man möchte. Und für so einen Hörbuch-Junkie wie mich ist das genau das Richtige. Ich finde BookBeat richtig, richtig gut. Einmal, weil es total intuitiv und schön aufgebaut ist, weil man die Cover gut sortiert hat, weil einfach die Handhabung total einfach ist. Ich bin gerade ganz am Anfang von Sophie Passmanns neuem Buch und freue mich sehr, dass das BookBeat das auch möglich macht. Die Sachen sind super eingesprochen. Man hat im Grunde eine Flatrate auf Bücher und was Schöneres gibt's, kann man sich an meiner Stelle nicht vorstellen.
Das ist einzigartig, die Flatrate. Du kannst also so viel hören, wie du willst. 1, 2 oder 20 Bücher im Monat. Man ist nicht begrenzt auf ein Hörbuch im Monat, so wie bei vielen anderen Konkurrenten. Also bookbeat.de/atze. Und da kriegt ihr einen Rabatt.
Ja, nicht nur das. Du kannst einen ganzen Monat testen, kostenlos. Also ein gratis Monat BookBeat Premium über den Link bookbeat.de/atze. Das lohnt sich wirklich, vor allem weil, und das finde ich noch ein sehr geniales Feature, man einen Schlaftimer hat. Sprich, so mache ich das immer. Du stellst dir das dann ein, ne, und kannst quasi im Prinzip vorbestimmen, wann du ungefähr schlafen wirst. Und dann verpasst du nichts mehr, weil das Buch nicht einfach weiterläuft und am nächsten Morgen Ewigkeiten scrollen musst, sondern weil du genau die Stelle wieder hast, wo es dann passenderweise aufgehört hat. Also, Leute, BookBeat ist der Shit, wenn ihr Hörbücher mögt, so wie Atze und ich, und deswegen eigentlich eine Pflicht-App für jeden und jede. Holt euch das Ding kostenlos für einen Monat über uns und dann könnt ihr immer noch frei entscheiden, ob ihr weitermachen wollt oder nicht. bookbeat.de/atze.
Danke und weiter geht's.
Aber ich komme gerade auf etwas, wo du das hier mit den Tauben ansprachst und ich irgendwie an die Bäume dachte, an die Kirschblüte, was uns eigentlich sehr, sehr schön zum heutigen Thema bringt, aber noch irgendwie so gar nicht richtig was damit zu tun hat, aber es verbindet gerade fast alles, was wir erzählt haben, nämlich Wohnungen umziehen, Tauben, Bäume und das heutige Thema Exzess nämlich.
Jetzt bin ich gespannt.
Da darfst du auch sein, und zwar war das vor drei Jahren, muss das ungefähr gewesen sein, in Berlin oder vor 4 Jahren. Ich suchte eine neue Wohnung, weil ich aus dem Prenzlauer Berg weg wollte, da der Prenzlauer Berg wirklich Münster gespiegelt ist, und zwar das Kreuzviertel aus Münster, das man sich so vorstellen muss wie München in Münster, wo ich sehr nah dran wohne und was mir immer so als Blase vorkommt in dieser Welt, die doch irgendwie anders ist, die vielfältiger ist, die auch mal schmutziger ist, ne, rougher ist, So, und dann wollte ich aus dem Prenzlauer Berg, der eigentlich genauso ist, raus nach Neukölln und suchte jetzt die ganze Zeit eine Wohnung, hatte so ein Immo-Scout-Alert eingeschaltet. Denn du weißt, ich hatte ja mal diesen kleinen Lotto gewonnen, es war noch ein bisschen was da und ich hatte also Geld, um eine Wohnung zu kaufen. Und dann kam diese E-Mail rein und das muss Freitag oder Donnerstag gewesen sein. Und ich wusste sofort schon von den Parametern, das Ding, das ist attraktiv. Ne? Du, wenn du das so ein bisschen beobachtest, so ein paar Wochen lang kriegst du ja ein Gefühl, was jetzt gut wäre und was schlecht wäre. Und dann habe ich den Typ mit der Nummer, die da drin stand, 1000 Mal angerufen und 100 SMS geschickt und der ging nicht dran und ich wusste, den rufen jetzt gerade alle an und der hat keinen Bock. Und so bei der 101. SMS kam dann eine Rückmeldung, ja, sie können sich die Wohnung angucken, ab Sonntag gibt's Besichtigungen. Und dann witterte ich, dass das zu spät wäre, weil ja alle dann haben wollen. Und du hast uns
da
ja letztens geschrieben.
Da kam der Unternehmer in dir
durch. Da kam der Unternehmer durch, jetzt muss ich schneller sein. Dann habe ich dem gesagt, passen Sie auf, ich komme am Samstagmittag, machen Sie das irgendwie möglich, ich bringe direkt Geld mit. Und dann wurde das möglich gemacht und ich war schon so euphorisch, dass wir am Freitagabend so dermaßen eskaliert sind, Thema Exzess, völlig über die Stränge geschlagen sind, dass ich jetzt unter uns mich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich vom Alkohol übergeben musste, was ja irgendwie auch eine körperlich eigentlich ganz gute Reaktion ist, statt damit dann ins Bett zu gehen. Auf jeden Fall ging es mir am nächsten Morgen, wie du dir vorstellen kannst, so dermaßen grauenhaft beschissen. Ich sah auch aus wie so ein, weiß ich nicht, abgehalfterter Brauereigaul mit Schlaganfall und musste jetzt zu diesem...
Das ist ein schönes Bild. Du könntest bei mir beim nächsten Programm mitschreiben. So.
Musste jetzt zu diesem extrem wichtigen Termin für mich. Pass auf, merke schon, ich bin zu spät. Ich rieche aus dem Mund wie so ein Clubabfluss morgens um 5 und sehe entsprechend aus wie gerade beschrieben und muss jetzt dahin. Fahr also los, merke schon, ich werde nicht mehr pünktlich kommen, komm dann bei diesem Typ rein, sehe aus wie beschrieben, Haare zerzaust, Gesicht aufgedunsen, alles kaputt und so weiter. Und dann guckt er mich an und sagt, Sie sind zu spät. Und ich weiß ja, jetzt gerade beginnt ein Geschäftsverhältnis. Ich muss hier einen guten Eindruck machen, ne? Und auch irgendwie überzeugen, dass ich das Geld dabei habe, was der braucht. Und dann sage ich dem, ja, und dann rattert es in meinem Kopf und rattert und rattert. Und ich sage, ich hatte einen Allergieschock. Das war so das Erste, was mir in den Kopf kam.
Ah.
Und ich dachte, genial, bis er dann sofort sagte, ach, was, wogegen sind Sie denn allergisch? Und ich merkte, scheiße, was ist denn jetzt gerade? Keine Ahnung, ne? Irgendwie, irgendwas musst du sagen. Und ich sag einfach so, Kirschblüte. Und wusste weder, ob jetzt Kirsche blüht, noch ob man gegen Kirschblüte allergisch sein kann. Und dann guckt er mich an und sagt, meine Frau auch. Und dann wusste ich, das wird klappen. Und ich habe die Wohnung am Ende bekommen mit dieser kleinen Notlüge und dachte jetzt gerade an Kirschblüten, an Exzesse, an Tauben, die Kirschblüten fressen, an Umziehen. Ja.
Ja, kann man mit Kirschblüten eigentlich irgendwas falsch machen, außer im Zusammenhang mit Tauben? Nee.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber du klingst auch so gut heute Morgen. Was autorisiert dich so?
Ich bin gut drauf, auch ob des Themas. Wir wollen uns ja heute dem Thema Exzess widmen. Wunschthema von dir, Vorschlag von dir. Und ich dachte erst, ist das zu nah an unserer Folge Rausch dran, die wir ja mal gemacht haben, wo es auch so um Eskapismus ging und eben vielleicht so eine Alkoholnacht. Da wird es ja
immer mal Überschneidungen geben, oder?
Genau, aber dann habe ich, also ich habe Sachen für dich dabei.
Ich bin gespannt.
Der Köcher ist voll. Wir werden über die Comfortzone reden. Wir werden von Lev Vygotsky, einem riesigen, tollen Psychologen was hören. Wir gehen ins Gehirn von Jugendlichen. Ich habe Rhesusäffchen für dich am Start. Ich habe ein Wort, was du bestimmt noch nie gehört hast. Ich kannte es auch nicht. Antifragilität. Das ist der Shit. Und zum Schluss Self-Awareness. Also du merkst, die Reise wird der Hammer und es wird hochpsychologisch und geht gar nicht nur um Rausch, zumindest von meiner Warte. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du dabei hast. Aber das macht mich euphorisch, ja.
Antifragilität kann man sich ja noch erklären, gerade für so einen exzessiven Typen wie mich ist das liegt halt auch wie so ein offenes Buch da. Ja, schönes Thema. Dann können wir uns ja auch direkt beeilen heute, weil...
Du musst ja noch umziehen, ne?
Und heute Abend noch in der Barclaycard Arena hier in Hamburg moderieren.
Da bist du, das ist auch dein zweites Zuhause irgendwie, ne?
Ja, hat sich so ergeben. Ich habe mich da mit dem, eigentlich schon seit Jahren, mit dem Steve, dem Geschäftsführer, befreundet. Und wenn was ist, ruft er schon mal an. Und ich sage natürlich in diesen Zeiten besonders gerne bei Abendveranstaltungen, bin ich dabei.
Ja.
Und auch das, dann geht schon wieder unser Thema heute, Exzess.
Wieso, ist es wieder ein Weintasting?
Nein, es ist kein Weintasting. Es ist sogar der Weltklasse-Pianist Joja Wendt ist da, den ich auch schon seit Jahren kenne. Und auf dem Junggesellenabschied von Markus Lanz diverse Comedy-Lieder gesungen haben.
Mal ganz kurz. Die Geschichte bitte gleich weiter. Aber wolltest du gerade sagen, dass du beim Junggesellenabschied von Markus Lanz warst?
Ja, in Bozen, in der Nähe von Bozen. Und
ich dachte jetzt Mallorca-Schinken, Schinkenstraße mit so einem Ding umgehangen und dann muss er Klopfer verkaufen.
Die Nummer wurde so durchgezogen. Also Markus kommt ja aus den Bergen, kommt aus Südtirol. Ja. Und seine Heimat, von der er dann irgendwann weg ist, wo er aber noch ein schönes Haus hat, ist in der Nähe von Bozen in so einem Seitental. Aus seinem Haus schaut man so aufs Sellermassiv und zwei Seitentäler und so. Alles wunderbar. Und er hatte sich was sehr Perfides überlegt, weil er natürlich die Paparazzi hasst und mit der Bildzeitung nie im Bett war. Was ihm bei Wetten, das nochmal zum Verhängnis werden sollte. Aber egal. Auf jeden Fall haben wir oben auf der Alm gefeiert. Und ich war, glaube ich, im Juni und Anfang Juni wird es da oben sehr kalt, wenn die Sonne weggeht. Tagsüber ist es ganz warm und abends wird es sehr, sehr kalt. Was er uns allen dann nochmal bei der Einladung ausdrücklich beschrieben hat. Und bringt Thermounterwäsche mit und. Am besten auch Handschuhe, haben wir auch alle gemacht. Und die ganzen Paparazzi von Bild, Gala, Express und so weiter hat natürlich diese Info nicht. Das heißt, so spät Nachmittag liefen die dann auch im T-Shirt rum und haben versucht, irgendwelche Fotos zu schießen. Und sie haben alle bitter dafür bezahlt. Also erfroren ist keiner, aber so kurz davor würde ich mal sagen.
Warte mal, dann hat Markus Lanz da irgendwie so eine Waldhütte auf so einer Alm und selbst da kommen die dann hin.
Ja, also die Hütte war gemietet, weil, was heißt gemietet, er kennt ja eh alle da. Die sprechen übrigens da rätoromanisch. Ich weiß gar nicht, das hat, glaube ich, weder mit Deutsch noch mit Italienisch zu tun, wenn die Einheimischen sich da unterhalten. Und Markus kennt man ja immer nur so aus seiner Talkshow im höchsten Deutsch. Das hat schon was. Echt. Aber wir kommen völlig vom Thema ab. Auf jeden Fall, da muss ich heute Abend auch noch hin, zwischendurch eben die ganzen Umzugssachen regeln. Aber alles mit sehr viel Sonne im Herzen und guter Laune.
Naja, was heißt, wir kommen vom Thema ab? Ich hatte jetzt gehofft, jetzt kommt die abendliche Beschreibung Inside der Almhütte von Markus Lanz, was die Paparazzo nicht sehen durften. Und das beschreibst du uns jetzt, wenn der Exzess losgeht und Limbo getanzt wird. Achso, okay. Nee, aber du kannst auch sagen, exzessiv oder nicht? Ist es dann so, dass er über die Stränge geschlagen wird oder gibt es da nur einen Rotwein?
Volles Brett. Also da waren wirklich absolute Partybiester dabei. Ich rechne mich mal da zur Champions League und wurde Vollgas gegeben. Das ging dann so weit, dass ich nach der Hochzeit, so ähnlich wie heute, dass mir einfiel, ich spiele hier heute Abend ein Open Air auf der Lorelei und dann schnell ein okay, man kennt da jeden, das muss ich dazu sagen, bevor jetzt alle denkt, ich bin ja der Supersnob. Da wurde schnell ein Heli organisiert.
Ich dachte eben so, was erzählst du uns hier von wegen, ich musste mal zur Post gehen und ich musste mal einkaufen. Das war noch Ausnahme. Aber jetzt ist mir klar, aus welcher Welt du nochmal kommst. Man vergisst das hier manchmal. Du stellst dich so bodenständig da, okay, es wird schnell ein Heli gemietet, selbstverständlich, weil man kennt ja jeden.
Ja, und man kannte da jeden. Und es war so ein Typ, der war auch schon über 60, flog seit 30 Jahren nur Alpen und hat mir dann, wir sind noch die schönsten, obwohl wir es eilig hatten, die schönsten Alpentäler abgeflogen. Haben uns so über den Kamm ins nächste Tal reinfallen lassen, Tegernsee und weiter. Und ich kam dann gerade noch rechtzeitig an der Lorelei an, dass ich da auftreten konnte. Aber auch da bin ich, glaube ich, exzessiv, ne? Was so der Umgang mit meinen Terminen und Zeit angeht.
Ja, lass uns mal rein ins Thema, weil ich habe das Gefühl, wir sind schon voll drin und du bist wirklich
auch nur noch eine Viertelstunde.
Nicht nur Champions League, sondern doch der Exzess-Experte.
Leider ja, aber aufgrund meines hohen Alters muss ich da jetzt von ein oder anderen Exzess auch wirklich Abschied nehmen.
Okay, ja. Also so Hubschrauberfliegen ist für dich dann da damals eher noch so ein Normalleben gewesen. Sag mal, gab es denn mal so irgendwie so einen Exzess, wo du sagen würdest, da ist es dann völlig, völlig eskaliert, also so wirklich exzessiv geworden, dass du sagen würdest, hui.
Also ich war beim Comedy-Preis und hatte damals zwei Comedy-Preise bei einer für ein Jahr gewonnen. Einmal bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie und ich glaube als bester Komiker. Und die Serie hat, glaube ich, auch noch einen Preis gekriegt. Und da ist ja die Grundidee von mir. Auf jeden Fall, es gab Grund zu feiern. Es ging echt zur Sache. Echt, echt zur Sache. Und am nächsten Tag war Premiere von meinem neuen Programm in Essen in der Lichtburg. Und ich kam in Essen an, um 19 Uhr am nächsten Tag, hatte noch nicht eine Minute geschlafen, war eigentlich noch voll wie eine Hupe. Stand auf der Bühne und es ging wirklich nicht mehr. Da stand wirklich eine Leiche. Ich habe aber trotzdem so zwei Stunden durchgezogen, habe dann vom neuen Programm, glaube ich, 10 Minuten gespielt und dann nur noch altes Programm, weil das konnte ich auch im limbischen System noch abrufen. Und Töne, unser gemeinsamer Manager, war so dermaßen sauer, weil es war ja Premiere, Presse war da, alles war da. Töne war so sauer, dass er in der Pause schon gar nicht mehr da war, der ist abgehauen.
Geil.
Ich habe dann die Pause genutzt, um nochmal eine Viertelstunde zu schlafen. Hab dann, wie gesagt, mit alten Programmen weitergemacht, was gar nicht so schlecht war für die Presse, weil die Presse kennt ja meistens die Programme gar nicht. Und jetzt habe ich natürlich was völlig Erprobtes gespielt und die Kritik war gut. Das war vielleicht das Allerschlimmste daran, dass ich in meinem Exzess auch noch bestärkt wurde.
Okay, also wir müssen mal klären, wir reden über Exzess und es gibt, das fand ich ganz interessant, in der Mathematik diesen Begriff eben auch. Du hast die Gaußsche Normalverteilung vor Augen, ne? Diese Glockenkurve, wo die meisten eben irgendwie in der Mitte sind. Was bedeutet denn Exzess? Exzess bedeutet, wenn die Verteilung von dieser Glocke abweicht. Also der Exzess ist groß, wenn sich, vereinfacht gesagt, mehr Werte in den Extrembereichen befinden als in der Mitte.
Genau.
Und das finde ich erstmal ganz schön.
Man befindet sich außerhalb der Norm, so kann man es ja auch ganz profan sagen. Ne?
Und in der Psychologie, wenn wir vom Exzess sprechen, dann können wir von exzessiven Gefühlen reden. Ne? Also wenn das so von der Intensität der Emotionen völlig eskaliert. Wir können aber auch auf der Verhaltensebene zum Beispiel von exzessivem Trinken oder exzessivem Essen, exzessivem Arbeiten, exzessivem Sex und so weiter sprechen.
Exzessivem Sport, ja.
Genau, dieses maßlose Ausschweifende, also das außerordentlich Intensive, das ist dann im Grunde Exzess. Von der Wortherkunft auch noch vielleicht mal ganz interessant, lateinisch Excessus, über etwas herausgehen, ne? Also über den normalen Punkt hinaus. Das finde ich erstmal ganz wichtig, um vielleicht so ein bisschen einzunorden, dass es tatsächlich jetzt nicht darum geht, mal so ein bisschen, weiß ich nicht, sich krasser zu verhalten als sonst, sondern es mal so richtig zu übertreiben. Also wirklich über die Grenzen hinauszugehen. Darum geht's, wenn wir von Exzess sprechen. Und wenn man sich mal so die Historie anguckt, dann ist ganz spannend, dass eigentlich immer so aus der philosophischen Sicht, die ja viel unser Weltbild noch heute prägt, das Ganze als sehr schlecht dargestellt wurde. Ja, also vielleicht mal so ein Zitat von Francisco de Quevedo. Maßlosigkeit ist eine Schwäche. Sie ist das Gift der Vernunft.
Okay, da geht es um das Vernunftsprinzip. Wahrscheinlich der calvinistische Ansatz, der eben an das vernunftgesteuerte Wesen glaubt. Ja, du hast gesagt, wurde als negativ angesehen. Wird es nicht als negativ angesehen?
Ja, das ist, glaube ich, die große Frage, die wir heute klären müssen, weil ich habe schon den Eindruck, dass in dieser Welt jetzt heute sich ganz viel von der Vergangenheit abgeguckt wird und da immer noch der Exzess ziemlich kritisch betrachtet wird. Wir haben nochmal den Blick in die Vergangenheit, um zu verstehen, wieso wir heute vielleicht auch noch sehr kritisch darauf gucken, zum Beispiel auch die 7 Todsünden mit der Völlerei, ne? Charaktereigenschaft des Lasters eines Menschen, dass man abschweifen soll. Demgegenüber steht dann die christliche Tugend der Mäßigung. Und wenn wir jetzt mal an Nonnen, Mönche oder auch strenggläubige Christen glauben, dann ist ja dieses enthaltsame, dieses bescheidene Leben eine zentrale Tugend. Im Buddhismus gibt es diesen mittleren Pfad.
Ja.
So dieses Ausgeglichene, das Extreme vermeiden. Das finde ich auch wieder sehr, sehr, ist ja etwas, wonach wir streben. Wir reden von Work-Life-Balance, wir reden von die Waage halten, ne? Wir wollen ausgeglichen sein. Meden Agan, nichts im Übermaß, das stand schon wohl auf dem Eingang des Tempels von Delphi und ich finde, da wird schon sehr schön klar, mit Exzess hatte es die Menschheit eigentlich nie in dem Sinne, als dass man irgendwie gesagt hat, das ist was Gutes oder da ist auch was Gutes dran, sondern es wurde eigentlich immer draufgehauen.
Ja, es wurde, genau. Es ging ja da immer um den Ausgleich, aber auf der anderen Seite, wir können nicht über dieses Thema sprechen, ohne die Askese auch zu beleuchten. Und wenn du schaust in allen Religionen, aber sagen wir auch in allen oder in vielen sowohl vernünftigen als auch esoterischen Ansätzen, ich trenne das jetzt mal bewusst, spielt bei der Glücksfindung die Askese und auch in der Gesundheit die Askese doch eine sehr große Rolle.
Ja, klar.
Und du hast ja schon mal, als wir über Körper sprachen, das erste Mal vor anderthalb Jahren, hast du wissenschaftlich darauf hingewiesen, dass ja zur Gesundung des Körpers oder zu einem gesunden Körper eben auch der Mangel teilweise gehört.
Stimmt. Die Enthaltsamkeit, ne? Das wäre ja
die Enthaltsamkeit. Ja. Genau. Und wenn ich jetzt über das, weil der Exzess ist ja eigentlich auch nie gesund, ganz egal. Ob es im Sport ist oder bei der Völlerei oder beim Alkohol, bei den Drogen.
Ja, da kriegst du mich jetzt langsam.
These.
Und da wird
es
ziemlich spannend. These. Als These, genau. Stell du es mal als These hin und ich sag mal, ich werde gleich mal versuchen, an diesem dicken Baum ein bisschen zu sägen und uns da alle mit reinzunehmen, um vielleicht auch mal zu zeigen, wenn es doch so alte Phänomene gibt, dass offenbar die Menschen schon immer mal über die Stränge geschlagen sind, dann kann man da draufhauen und sagen, falsch und verachtenswert. Vielleicht kann man aber mal gucken, was da Gutes dran ist und mal einen Blick hinter die Kulisse bekommen. Und das wollen wir ja gleich tun.
Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vielleicht entschuldigst du mein bisheriges Leben
dadurch. Am Ende sagen wir, okay, du warst schon immer. Ja, du warst schon immer auf dem richtigen Pfad. Vielleicht trotzdem aber auch noch, bevor wir sagen, wir wollen jetzt mal den anderen Blick drauf werfen. Natürlich diese Warnung, die du gerade angesprochen hast, hey, da ist doch immer eine Gefahr drin. Das finde ich, muss man schon auch direkt dazu sagen. Ne? Ich gehe mal in den Extrembereich, nämlich als Psychologe natürlich sehr interessiert, dieses über die Stränge arbeiten. viel zu viel machen. Ne? Wenn wir uns mal angucken, wie das Krankheitsvolumen sich im Bereich Burnout verändert hat, ne? Dann waren das 2005 noch 13,9 Krankheitstage pro 1000 Mitglieder bei der AOK. 2018 waren es 120,5.
Ja, das muss ich so eine eindeutige
Sprache. Das muss ich dir mal reinziehen.
Ja.
Ne? Wie immer haben wir in der Burnout-Folge gesagt, ist jetzt die Frage, liegt es daran, dass vielleicht auch genauer hingeguckt wird? Sicherlich zum Teil. Aber ich glaube, und das haben uns ja ganz viele von euch auch schon gespiegelt, dieses immer mehr, dieses immer krasser, dieses Workaholic-mäßig, ey, ich gehe voll in den Exzess des Arbeitens rein, das scheint sehr viele Menschen zu umzutreiben. Und da finde ich, muss man schon mal sich fragen, hey, oder da muss man zumindest die Gefahren aufzeigen, so.
Hast du denn für dich den Eindruck, dass wir in einer exzessiven Gesellschaft leben, wo man fast aufgefordert wird an jeder Stelle? Es geht ja immer auch um Selbstoptimierung auf der einen Seite.
Das ist eine ganz wichtige Frage.
Ja.
Jetzt wirklich nur meine persönliche Beobachtung. Ich habe den Eindruck, dass wir das in bestimmten Bereichen extrem haben, dass wir da massiv gepusht werden und in anderen Bereichen, die für mich viel gesünder wären, das massiv runtergefahren, unterdrückt wird. Was sind die zwei Bereiche? Ich habe den Eindruck, wenn es um all dieses Konsumierende geht, konsumiere Erfahrungen mit Festivaltickets, mit da noch ein Ausflug, wenn kein Corona wäre, ne, mit da noch jemanden treffen und da den Freizeitkalender vollstopfen mit einem Event nach dem nächsten. Wenn es um Dinge geht, sowieso, du brauchst noch das neue iPhone und das hat jetzt nicht nur zwei, sondern 7 Kameras auf jeder Seite und die sind noch geiler und besser und damit können Kinofilme gedreht werden und das willst du doch. Also wenn es um solche Sachen geht, habe ich das Gefühl, werden wir in einen Exzess reingedrückt, der so diese DNA von Wachstum, Wirtschaft nur durch Wachstum, Wohlstand nur durch immer mehr, der das so verinnerlicht hat. Und jetzt kommt aber der andere Punkt, wo ich das Gefühl habe, da wird uns der Exzess so weggenommen, abgeschrieben. Das ist so für mich persönlich, so, um mal in meiner Erfahrungswelt dazu sein, so dieses Studentenleben zum Beispiel. Ja, also als ich studiert habe, das ist jetzt über 10 Jahre her, als ich angefangen habe, da gab es in Münster nochmal deutlich mehr Clubs als heute und das war völlig normal, dass mittwochs Bergfest war, also Woche halb vorbei, gar kein Problem bis 3 Uhr irgendwie da trinken und das kam einem dann noch nicht mal so krass vor, weil es ja nicht bis 5 Uhr war und dann am nächsten Morgen um 9 irgendwie in der Vorlesung sitzen, so halb gut drauf.
Aber das war schon das Bachelor-Master-System,
oder? Bachelor-Master-System, aber gerade ganz neu und ich glaube, dass zum Beispiel in diesem Bereich, immer wenn ich jetzt mit Leuten spreche, ja, was macht denn eigentlich das Studium aus? Ne? Was lernt man da für Inhalte? Dann merke ich so für mich, natürlich kriegst du bestimmte fachliche Sachen mitgegeben. Das ist ja klar. Natürlich hast du am Ende eines Psychologiestudiums viel mehr Ahnung von Psychologie als jemand, der das nicht studiert hat. Und trotzdem ist für mich diese Zeit der Ausbildung, das gilt ja nicht nur fürs Studium, sondern einfach dieses Jungsein an der Stelle, eine, in der du dich ausprobierst, eine, in der du deine Persönlichkeit bildest. Und wenn du jetzt heute dir anguckst, in welchem Bachelor-Master-System Bildung konsumiert werden soll. Ja, ne? Reinschaufeln.
Biologie
lernen und dann aufs Blatt kotzen. Das ist so dieser deutsche G8-Gedanke. Macht uns die Kinder schnell fertig für die Wirtschaft und die sollen rennen und machen und tun, ohne sich mal hinzusetzen und zu fragen, wofür mache ich das hier eigentlich und wer bin ich? Und das ist doch pervers. Also das ist völlig selbstverständlich, dass man in unserer Gesellschaft jetzt mit 17 als Erstsemester da sitzt, um ein Studium zu bestreiten, was dein Leben mitbestimmen soll. Aber wir trauen dir gleichzeitig nicht zu, dass du den Mietvertrag von deiner WG unterschreibst. Und das fällt keinem mehr auf, wie perfide das ist.
Ja, das ist total perfide. Überleg, also früher, wenn du über Studentenleben gesprochen hast, deine Eltern ja wahrscheinlich auch noch, dann hieß es aber bis mittags bennen und eigentlich jeden Tag Party machen und so.
Und 16 Semester, so nach dem Motto.
Ja, natürlich. Wie viele Leute hat man getroffen, die auch so sagen, ja, 14 Semester und kein Mensch hat sich gewundert. Wenn du dann in 7 Semestern deinen Abschluss hattest, dann galtst du doch als Streber, als für die Gesellschaft nicht verfügbar.
Aber du weißt, was ich meine. Das sind für mich so, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben in manchen Bereichen, habe ich das Gefühl, wird uns so ein massiver Exzess, werden wir da reingedrängt. Und in anderen Bereichen werden wir davon ferngehalten, beziehungsweise es gilt nicht mehr als probat. Und das,
ist das ja auch unter Exzess fatal zu fassen, dass eben auch dieses Strukturieren und Druck machen und, wie du schon sagst, G8, das ist ja letztendlich auch ein Exzess. Weil man versucht, da auch noch die Zeit zu komprimieren.
Ja. Ja, total.
Da wird ein Teil der erweiterten Jugend geraubt, oder nicht?
Genau. Und es gibt ein super Interview dazu mit Carina Weichold, einer Professorin für Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, und zwar mit Geokompakt. Und diese Frau untersucht, wie problematisches Verhalten bei Jugendlichen entsteht und unter welchen Umständen die sich dann positiv entwickeln. Und die hat sich mit dem Hirn von Jugendlichen eben auch auseinandergesetzt und beschreibt, das finde ich sehr schön, mal so ganz klar, worum es denn da in dieser Zeit auch geht. Das jugendliche Denkorgan befindet sich in einem radikalen Umbauprozess, ne? Das wird also in dieser Zeit auf Effizienz getrimmt. Das heißt, von den unfassbar vielen Kontakten, die da in deiner Kindheit entstanden sind, verschwinden welche, die nur wenig oder im Prinzip gar nicht genutzt werden, und andere verstärken sich. Und dadurch wird das Hirn leistungsfähiger, Informationen können besser verarbeitet werden, ne, kommen schneller ans Ziel, ist glaube ich soweit klar. So, und das läuft aber nicht in allen Regionen des Hirns gleichzeitig ab.
Ach so, andere hängen dann hinterher oder brauchen einfach länger.
Richtig, und zwar vor allem der präfrontale Kortex, der ist von dieser Effizienzmaßnahme besonders spät betroffen. Und der ist aber für dieses planvolle Handeln und die Impulskontrolle zuständig. Das heißt, der Teenie ist schon von Natur aus im Prinzip nicht so wirklich in der Lage, seine Affekte perfekt im Griff zu halten, sich irgendwie maßvoll zu geben, ne? Und deswegen ist es für den aufgrund dieses fehlenden Kontrollmechanismus, jetzt nicht fehlend, ich überspitze jetzt, nahezu selbstverständlich, über die Stränge zu schlagen und auch mal unvernünftig zu agieren. Und jetzt ist ja die Frage, ist das denn ein Problem? So. Und jetzt sagt diese Professorin, dass diese verbreitete Risikofreude, dieses Exzessive bei den Teenies natürlich zu einem Gutteil eben auf die hirnphysiologischen Prozesse zurückzuführen ist, ne, eben weil bestimmte Teile absterben und so weiter. Und vor allem, das fand ich auch ganz interessant, sagt sie, dass in dieser Jugendzeit durch das Absterben bestimmter ungenutzter Nervenzellkontakte weniger Stimulierendes in die Belohnungssysteme kommen.
Okay.
So. Ja, das heißt, dir fehlt im Prinzip dieses Wohlgefühl, beziehungsweise du musst deutlich stärker stimuliert werden als Erwachsene, damit das eintritt. So. Und das heißt, du brauchst diesen Nervenkitzel, du musst den suchen. Und irgendwie finde ich, wenn ich mir das so anhöre, dass dieses Grenzenüberschreitende, sich austesten, sich als Jugendlicher, der vielleicht noch nicht alles darf, was ein Erwachsener darf, dann in den Extrembereich zu begeben, doch ein ganz wichtiger Teil auch ist von dem, wie du eben zu dem wirst, der du bist. Und
dieses Vortasten ins Leben.
Dieses Vortasten ins Leben. Und jetzt mal gar nicht, das ist immer so stumpf, dann ist einfach nur auf Alkohol runterzubrechen. Aber es geht doch für ganz vieles, ne? Vielleicht erste sexuelle Erfahrungen, vielleicht sich bestimmte Dinge trauen, vielleicht auch eine radikale Haltung mal zu Themen einzunehmen, in dem Sinne, dass du sagst, ey, da will ich wirklich für was brennen. So, ne? Wie oft hast du das Gefühl, die jungen Menschen, die sagen, ja, beim Klimawandel muss sich radikal was verändern, und wenn sie dann älter werden, sitzen sie wie Joschka Fischer plötzlich bei BMW und machen irgendwie was. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, natürlich.
Und da denke ich manchmal, ey, dieses Ausrasten, über die Schlänge tragen, dabei hinfallen und wieder aufstehen und sich den Mund abwischen und weitergehen, das ist doch zentral. Und wenn dir das genommen wird, wenn es da heißt, naja, jetzt nicht exzessiv, sondern bitte in G8 schnell durch und dann mit 1er Abschluss aufs Gymnasium oder direkt ins Studium und so weiter, da machst du was kaputt.
Das klingt ja auch schon nach einem langweiligen Leben, oder?
Ja, vor allem für mich klingt es unmenschlich. Insbesondere, wenn ich mir das Hirn eben dazu vorstelle, ne, wie sich das versucht zu organisieren und wie das vielleicht auch bestimmte Sachen lernen muss, ohne diese strenge Kontrolle vom präfrontalen Kortex, dann würde ich doch sagen, hey, es ist vielleicht ganz wichtig, dass du dann dir zugestehst, ins Exzessive zu gehen.
Würdest du denn sagen, dass du das für dich noch im gewissen Rahmen durchgezogen hast?
Ja, schon.
Aber du hast ja auch relativ früh deinen...
Genau, ich weiß auch, das ist ja auch, was
deine Promotion gehabt. Ja.
Das ist ja was, wo ich heute sagen würde, das war vielleicht einer der großen Fehler, die ich persönlich für mich gemacht habe, nämlich zu schnell erwachsen geworden zu sein.
Du hast nichts Jungenhaftes mehr an dir, das muss ich dir mal sagen.
Ja, so, und das muss ja jetzt, ne, und das kann ich jetzt ja
gerade deine Mutter imitieren.
Ich weiß, aber du sagst das jetzt so scherzhaft, aber da ist auch was dran, also ich merke das schon. Und manchmal würde ich mir das wünschen, nochmal so loslassen zu können, und das war für mich oft so, dass du in dem Exzessiven, und nochmal, da geht's nicht nur um Alkohol, da geht's auch um, hey, exzessiv irgendwie die ganze Nacht durch irgendein Spiel spielen. Siedler, was haben wir Siedler gespielt früher? Das machen wir jetzt auch noch, aber halt nicht so 20 Spiele hintereinander mit 3 Spielbrettern zusammen, damit die Welt noch größer wird. Was haben wir, was man halt als Kind so macht, diesen ganzen Kram, den du so machst, wo du dann das Gefühl hast, ey, auch Computer gespielt ist jetzt nichts Tolles, aber halt so dieses einfach mal was Krasses machen. Ich weiß noch, dass wir nachts manchmal wach lagen und gucken wollten, wie lange wir wach bleiben können. Also einfach nur so Rekordversuche.
Ja, das kennt glaube ich jeder, oder?
Kennt jeder so Nummern. Oder wir haben im Baum gesessen und wollten gucken, wie viele Stunden können wir im Baum sitzen? Also wie...
Und was war der Rekord?
Keine Ahnung, aber lange. Richtig lange.
Sag mal, Leon, wenn du das alles so schilderst und ich kenne ja auch deine Unternehmung und was du noch für Pläne hast, das ist doch auch exzessiv, oder nicht?
Stimmt, das
Wahnsinn.
Stimmt.
Ich kenne wenig Leute, die in deinem Alter so viel geschafft haben und dich interessiert das ja auch fast alles gar nicht, was du geschafft hast, sondern du guckst so nach vorne und guckst, was kann ich noch machen und ja, eigentlich so wie mein Freund, den ich eben angerufen habe, ja. Der sagt, ich habe so einen Spaß an Projektierung und so bist du ja auch. Dann kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass du einer der wenigen bist, die Geld im Prinzip gar nicht so interessiert. Und du machst es ja eher der Sache wegen, des Tuns wegen.
Ich kann das nicht anders und ich mach das mit ganz, ganz großer Freude. Ich weiß noch, letzte Woche habe ich mal das Dossier von der Folge zum Thema Körper gepostet, das ich mir hier vorher erstelle, zum Teil mit Hilfe, zum Teil alleine. Ja. Das sind fast 100 Seiten gewesen.
Ja, das wollte ich als nächstes Beispiel bringen. da habe ich wirklich den Kopf geschüttelt, als ich das gesehen habe in deiner Story.
Und da kommt ja hier nur ein Teil von rein. Ich präsentiere euch ja, versuche ja das Interessanteste, das Valideste hier mitzubringen. Und trotzdem, wenn ich mich in so ein Thema knie, dann voll und ganz, dann will ich das begreifen. Dann gebe ich mich nicht mit den einfachen Blog-Einträgen zufrieden, sondern lese ich die Primärquellen, prüfe die dreimal, will noch eine Gegenstudie, versuche wirklich sicherzustellen, dass das, was wir hier erzählen, fundiert ist. Und dazu, und das ist für mich aber auch Wissenschaft, gehört halt, ja, dass du auch so einen gewissen Wahnsinn und den Exzess dann vielleicht auch mitbringst, ja.
Und was macht dich daran, wenn du dich jetzt mal so einen Moment zurücklehnst, dann schilder für uns alle doch mal, was sich daran so anmacht. Du hast ja außer diesem Podcast noch andere Podcasts, machst fürs Fernsehen einige Sachen, machst andere Ausarbeitungen, machst die Masterclass, dann die gastronomischen Betriebe, okay, das hast du abgegeben, aber mit... Ja. Wenigstens 2010 bist du da ja immer noch drin, zumindest mit deiner Leidenschaft. Was macht dich daran an?
Vielleicht wirklich, ich wollte am Ende, wenn die Zeit das hier zulässt, auch nochmal kurz zur Masterclass was sagen, weil so viele ja geschrieben hatten und bisher nicht mitmachen konnten. Da gibt's jetzt gute, ja, Nachrichten. Ja. Daraus mal vorgegriffen. Weil das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Wenn ich mich hier hinsetze und 100 Seiten Recherche betreibe in Schriftgröße 12 mit wenig Zeilenabstand, dann lese ich dafür, weiß ich nicht, 30, 40 Studien, lese Interviews, versuche ja auch mit den Forschenden immer zu sprechen, wenn das irgendwie geht. Und merke einfach, und das ist das, was mich dann treibt. Ich komme der Sache näher. Ich fange an, sie wirklich zu verstehen. Und ich tauche tiefer ein und ich begreife, wie Körper und Emotion zusammenspielen. Und in dem Moment, wo ich das für mich begreife, gibt mir das schon mal tierisch viel. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich dann in der Masterclass zum Beispiel erlebe, dass ich das wildfremden Leuten erzähle, und die mir nachher sagen, okay, das hat so viel mit mir gemacht. Ich dachte, ich hätte die Angst verstanden, aber du hast mir das nochmal komplett neu gezeigt. Ich dachte, ich wüsste, was passive Aggression und Wut ist, aber jetzt sehe ich, dass das auch eine positive Seite haben kann. Ne? Ich dachte, ich wüsste, wie man ein gelungenes Leben macht, aber das, was du zur Zufriedenheit berichtet hast, mit der Wissenschaft eben, weil es kein Coaching-Bla ist, sondern weil es eben fundiert ist, das hat mir was mitgegeben und das halt bis heute, Wochen später noch in mir. Und dann denke ich einfach, okay, Hammer. Und das gibt mir dann so unfassbar viel, dass ich sage, okay, dafür würde ich auch 200 Seiten Dossier erstellen und dann mag ich es, wenn das so exzessiv ist und ich da drin versinke.
Also es bringt dir Befriedigung.
Massiv.
Ja. Ich habe ja zwei Veranstaltungen von dir in der Masterclass gesehen. Du bist ja auch dann wirklich, du gehst ja auf darin. Ich kann mir schon vorstellen, dass du dann wirklich danach dich gut fühlst.
Ich dachte ja auch am Anfang, weil ich ja, das weißt du, mit meinem Vater auch viel über diese Sachen spreche und der mir dann halt gesagt hat, ey, warum machst du das noch extra? Warum jetzt noch dieser Zusatzmeter? Ja, warum machst du jetzt bis 23 Uhr abends oder 22 Uhr abends, setzt du dich da mit 50 fremden Leuten hin und sprichst über deren Themen, hörst dir deren Geschichten an, teilst deine Erfahrung? Und dann habe ich ihm das halt gesagt und habe es so beschrieben, wie ich es dir gerade beschrieben habe. Und dann meinte er, und das hat mich total entlastet, um vielleicht auch dieses Exzessive da wieder aufzugreifen, aber wenn dir das doch dann so viel gibt und wenn dir das Spaß macht und wenn du damit gut zurechtkommst, dann ist das doch okay. Und du weißt, dass ich mich immer wieder selber da mit Profis aus meiner Branche auseinandersetze und von denen auch die Tipps abgreife. Und da hat mir auch ein Psychiater gesagt, und wenn du das mit einem Ausgleich verbindest und für dich guckst, dass es eben auch die andere Seite gibt, dann mach das doch. Und dann ist das doch,
ja, und das hast sein. Du. Hast du denn das Gefühl, dass du an beiden Enden brennst oder dass du ausbrennst?
Ja, wie gesagt, es ist für mich immer eine Gratwanderung und oft genug ist es gefährlich. Und da würde ich jetzt gleich auch mal gerne eine Hörerin zu Wort kommen lassen, und zwar Corinna, weil man schon merkt, und jetzt habe ich gerade ein bisschen Werbung schon für den Exzess gemacht, für das Übertreiben, dass es natürlich eine Gefahr birgt. Ne? Und Corinna hat uns geschrieben, Exzesse sind ja auch eine Möglichkeit der Verdrängung. Und sie beschreibt von einer Freundin, die irgendwie versucht hat, ein Trauma aus ihrer Kindheit zu verarbeiten, indem sie dann jeden Tag Leistungssport gemacht hat und 60 Kilometer Rad gefahren ist.
Ja,
und auch um so ein Schuldgefühl aus sich rauszuprügeln. Also eine Art Selbstgeißel. Und ich fahre jetzt ja so ein bisschen amateurhaft Rennrad. Ich kann mir das bestens vorstellen. Danke, Corinna. Das glaube ich, ist genau der Punkt, den wir auch beleuchten müssen. Wovor läufst du denn vielleicht weg, wenn du dich ins Exzessive begibst? Und das frage ich mich natürlich auch immer.
Lass uns da mal einsteigen. Und zwar beobachtet man das oft bei ehemals, oder man bleibt drogensüchtig, wenn man es einmal war, oder ja, Alkohol ist ja eben auch eine Droge. Man bleibt Alkoholiker. Und oft stellt man fest, Leute, die dann clean sind, dass die in andere Extreme abdriften. Oft ins Laufen, ins Fahrradfahren, so Ausdauersportarten.
Stimmt.
Und das auch exzessiv betreiben. Das heißt, es muss was in diesen Menschen geben, was den Exzess will. Was deine Befriedigung erfährt. Oder wie Corinna das gerade sagte, weniger Schuld empfindet.
Ja. Ja. Also ich glaube, es sind schon noch zwei Paar Schuhe. Es ist einmal dieses Verdrängende, ich lenke mich mit etwas ab. Vielleicht kennst du das, du hast einen Mückenstich. Und dann sagt man doch, wenn das dann so juckt, mach dir da mit dem Fingernagel so ein Kreuz rein und versuch mit dem Schmerz den anderen Schmerz abzulenken.
Ja, das, sagt man das?
Nicht? Ja, ich, zumindest ich
ja,
kenne
okay.
das auch. Aber du weißt, was ich meine. Du kannst dir doch vorstellen, dass du einen Schmerz mit einem anderen Schmerz versuchst abzulenken. So.
Also ist der, also wir eigentlich, ja, mal gucken, ob wir uns einig sind. Exzess ist auch Eskapismus, oder?
Ist jetzt die große Frage. Beim Rausch haben wir ja gesagt, so dieses Benebelnde, dieses sich übertünchen, ne, weg von der Realität, das ist irgendwie definitiv, hat das was Fliehendes, was Weglaufendes, was Ausbrechendes. Da haben wir ja auch gesagt, dass so als Hintertürchen in Abständen kann auch was total Gutes sein. Ich weiß nicht, ob ich das beim Exzess einfach so unterschreiben würde. Natürlich kannst du dich irgendwie auch in so einen rauschhaften Zustand arbeiten, schlafen, im Sinne von Sex haben, trinken, feiern und was auch immer, tanzen, es gibt ja tausend Sachen. Und trotzdem glaube ich, ist da schon ein Unterschied, weil für mich dieses Exzesshafte dann so ein bisschen die Spitze vom Flow auch wäre.
Ah, okay.
Also Flow, nochmal, stell dir mal bitte ein Koordinatensystem vor, dann hast du auf der Y-Achse die Anforderungen und auf der X-Achse hast du deine Fähigkeiten.
Ja.
Hast du vor Augen, ne?
Mhm.
Und jetzt zieh so eine Winkelhalbierende durch dieses Koordinatensystem, also legst so eine Linie in der Mitte durch.
Ja.
In diesem Bereich kann Flow entstehen. Wenn also die Anforderungen gut zu deinen Fähigkeiten passen. Es darf nicht zu langweilig sein, es darf aber auch nicht zu krass sein. Und sobald ich mich in diesem Mittelbereich bewege, kann dieser Sog aus Energie, dieses sich treiben lassen, dieses darin aufgehen, diese Selbstvergessenheit entstehen.
Ja,
das ist ja ein ganz tolles Gefühl. Genau. Und das könnte man ja zumindest in Teilen, wenn ich jetzt einen Exzess ein bisschen positiv beschreiben möchte, ne, stell dir die Tänzerin vor, die so richtig sich da in Wallung tanzt. Stell dir den nerdigen Wissenschaftlertypen vor, der sagt, ich lese eine Studie nach der anderen, oh krass, ist schon 23 Uhr und ich bin immer noch nicht fertig. Das ist doch auch was davon. Und das weiß nicht, ob das Eskapismus ist. Das ist für mich eher ein sich ziehen lassen.
Absolut. Stell dir, um es mal ganz positiv darzustellen, einen meditierenden Mönch vor, der absolut diese Vollkommenheit erreicht hat in dem Moment. Für den Moment. Und ich selber meditiere ja auch, bin natürlich nicht so weit wie ein buddhistischer Mönch, aber das beinhaltet auch immer Glück. Und man hat genau das, was du beschreibst, diesen Flow, man ist weg, man vergisst die Dinge um sich herum. Ja, im Zen heißt das, glaube ich, Satori.
Ah ja.
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 Und danach streben wir ja irgendwie auch alle. Der Gläubige vielleicht im Gebet, sucht natürlich auch Trost, aber auch ein Flow. Vielleicht ist das auch die Suche nach Glück, was immer Glück auch sein mag.
So, und wir freuen uns riesig, dass heute wieder Koro unser Partner ist, denn ich glaube, wir beide ernähren uns von kaum was anderem noch. Wie ist es bei dir?
Ja, Riesenfan, stehe voll dahinter und Koro Drogerie liefert die Sachen, die ich sowieso kaufen würde, nur etwas fairer, etwas preiswerter und zwar im eigentlichen Wortsinne. Egal ob Cashewkerne, Superfood, hab mir da sogar jetzt einen Reiskocher gekauft, kann ich absolut empfehlen.
bei uns gibt es jetzt in der WG fast nichts anderes mehr als das Sojageschnetzelte von denen. Also das ist deswegen überragend bei Koro zu bestellen, weil du größere Verpackung einfach kriegst. Dadurch ist viel, viel weniger Müll, der entsteht, und die setzen sich dafür ein, direkt von den ErzeugerInnen die Sachen zu beziehen, wodurch man eine sehr transparente Lieferkette hat und eben die richtig guten Preise bekommt. Und ich muss sagen, bei uns, wir machen immer so eine vegetarische Spaghetti Bolle mit diesem Sojageschnetzelten. Das ist ja der Hammer. Also da die gesamte WG steht da extrem drauf, und wir, glaube ich, können beide sagen, bei Koro bestellen, das macht nicht nur Spaß, weil dieser Webshop überragend aussieht und wirklich, wirklich schick gemacht ist, sondern vor allem, wenn dann das Paket ankommt und man wieder loskochen kann.
Ja, und die Produkte alle Top-Qualität. Also Leute, Koro Drogerie, und es gibt einen Rabattcode für alle Hörer.
Genau, auf korodrogerie.de könnt ihr bestellen, und wenn ihr am Ende unseren Code Fühlen eingebt, gibt es nochmal satte 5% auf den gesamten Warenkorb. Das braucht man aber fast gar nicht, weil es echt preiswert ist. Und wir würden euch empfehlen, da mal vorbeizuchecken, korodrogerie.de, und dann doch mit unserem Code Fühlen bestellen. Wir machen das gerade permanent und können es euch nur ans Herz legen. So, jetzt, weiter geht's.
Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr, weil uns das, glaube ich, nochmal zu den ganz großen Grundfragen des Menschseins bringt. Und da würde ich jetzt gerne den Begriff der Komfortzone reinwerfen, den du in 1000 Internet-Memes und irgendwelchen diffamierenden Darstellungen findest, nach dem Motto, raus aus deiner Komfortzone, ne, und mach mal was anderes und sei mal nicht die Couch-Potato. Was ist das denn eigentlich? Und worum geht's da? Und da, glaube ich, kommt man auch diesem Menschsein näher und eben dem Bestreben, weil du gerade das Glück und das große Glück ansprichst, in diesem Leben eine Zufriedenheit zu erlangen. Ich finde, das passt wunderbar zusammen. Lass mich mal kurz erzählen. Und zwar, Komfortzone ist ein Term, der wohl von Al-Sadaya White, einem Business-Management-Theoretiker, 2009 eingeführt wurde. Und es geht ja im Grunde genommen so ein bisschen um diesen Bereich, in dem du dich wohlfühlst, in dem du sagst, das ist so mein, da kenne ich mich aus. Ne? Ja. Es ist ja jetzt nicht nur einfach deine Couch gemeint, sondern eher so dieser grundsätzliche Erfahrungsbereich, in dem du sagst, hier weiß ich, was passieren wird, das ist hier so mein täglich Brot auf der Arbeit, und hier ist eigentlich die ganze Zeit für mich Performance möglich. Also ich kann stetig was liefern, weil ich weiß, dass ich hier klarkomme.
Ja.
Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, das passt eigentlich auch schön zum Flow, dass man da natürlich unterfordert werden kann und sagen kann, pff, ja gut, das ist jetzt unter meiner Komfortzone, das ist so langweilig, da bin ich dann vielleicht mit Bore-out total raus, weil ich das Gefühl habe, es fordert mich nicht.
Ja.
Und jetzt kommt aber ein Typ, und den sollte man unbedingt kennen, und zwar Lev Vygotsky, der sagt, pass mal auf. Ja,
das ist auch gut. Ja, das ist gut. Nein, jetzt kommt ein Typ, den sollte man unbedingt kennen. Lev Vygotsky, solche Sätze können nur von Leuten wie dir kommen.
Okay, den sollte man aber wirklich unbedingt kennen. Also
ich habe hier von eben noch prämotaler Kortex stehen. Damit muss ich mich erstmal meinen Frieden machen. Jetzt kommst du mir mit Lev. Okay, gut. Ich merke ihn mir.
Das ist dann der Nachteil von 200 Seiten Dossier.
Aber dafür, so, sag nochmal den Namen. Nicht. Ich werde mich mit diesen Menschen ausgiebig beschäftigen.
Okay, ist ja auch egal, lass mir den Namen weg.
Nein, bitte, bring noch einmal den Namen. Ich schreibe mir tatsächlich
Vygotsky, Vygotsky. Eigentlich ganz einfach.
K-Y. Nicht, dass der Lev Vygotsky heißt, auch hinten noch. K-Y. Ganz normal, die ganz normale Welt. Ja. Dr. Leon Winscheid. Ja. Okay,
der Typ, den wir alle kennen sollen.
Der Typ von nebenan.
Nein, so jetzt Punkt. Also der Lev Vygotsky, der bringt uns raus aus der Komfortzone. Und das ist ganz zentral, weil der sich vor allem mit Kindern beschäftigt hat. Und der Frage, wann und wie können wir denn jetzt uns weiterentwickeln? Und du hast ja gerade das schöne Fass aufgemacht. Ja, ist denn nicht den nächsten Schritt gehen, sich an die Grenzen bewegen, ist das nicht vielleicht irgendwie auch Teil des Glück im Lebensfindens?
Genau.
Muss man so metaphorisch zu sagen. So.
Genau.
Und der Typ hat jetzt entdeckt, ne? Aber es hat er theoretisch aufgestellt, und zwar die Zone, the zone of proximal development. Die Zone der proximalen Entwicklung.
Ja.
Jetzt musst du dir ein Bild vorstellen. Du hast Kreise, ja? Das sind deine Zonen. Dann hast du irgendwie in der Mitte deine Komfortzone, da kennst du dich so aus, ne?
Ja.
Dann kannst du jetzt wenn du diese Komfortzone verlässt, dir einen nächsten Kreis vorstellen, der so drumherum liegt, oder? So Kreise übereinander gelegt. Der erste ist die Komfortzone, ist relativ klein, sagen wir mal, wie so eine Untertasse. Die Untertasse steht auf so einem normalen Frühstücksteller. Das ist dann die sogenannte Learning-Zone oder wie Lev Vygotsky sagen würde, die Zone der proximalen Entwicklung. Ich lasse dieses Fremdwort jetzt weg. Wir nennen das jetzt Lernzone.
Ja.
Und dann haben wir noch einen Teller darunter. Das ist dann so ein Pizzateller. Das ist dann unsere Panikzone. Und jetzt gehen wir die mal durch. Komfortzone, ich kenne mich aus.
Man fühlt sich wohl, alles ist.
Ja. Atze Schröder auf der Bühne, der muss sich nicht vorbereiten, der spielt das so runter nach dem Motto. Jetzt kommt, wenn ich, und da wird es dann spannend, und das ist eben die Idee vom Lev Vygotsky, wenn ich mich entwickeln möchte, dann kann ich natürlich diese Komfortzone verlassen und in dieser Lernzone, idealerweise unter Anleitung von jemand anderem, der vielleicht schon Erfahrung hat, sagen, ich gehe an meine Grenzen bis kurz vor dieser Panikzone.
Ja, kurz vom Tellerrand.
Kurz vom Tellerrand zum Pizzateller dann. Ich reize wirklich die Grenzen aus und da sind wir beim Exzessiven. Denn wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe und in diese Panikzone komme, merke ich, ey, ich kann das hier gar nicht mehr. Ich bin völlig überfordert. Jetzt ist Lernen, jetzt ist Entwicklung, jetzt ist irgendwie noch was für mich rausziehen. Unmöglich. Das hier wird gerade zu krass.
Ah, okay.
Und ich mag dieses Bild mit den Tellern, ne? Weil
ja, absolut. Ja? Kommt denn da eben unser Drang her, an die Grenzen zu gehen?
Achtung.
Okay. Konferenz der Kapuziner.
Konferenz der Kapuzineräffchen. In dem Fall Rhesusäffchen, aber du hast mir hier dramaturgisch gerade so dermaßen den roten Teppich ausgerollt.
Ja, langsam sind wir eingespielt.
Ah ja, langsam aber sicher. Untersuchung aus Yale und dann veröffentlicht im Journal Neuron. Was haben die gemacht? Die haben Affen genommen und das passt, ist eigentlich die perfekte Antwort auf deine Frage. Nämlich, können wir uns in dieser Lernzone weiterentwickeln? Haben wir da einen Trieb zu? Die haben Affen genommen und haben denen beigebracht, du kannst hier so Knöpfe drücken.
Ja.
Ja? Zwei Knöpfe. Bei dem einen Knopf kriegst du dann mit 80%iger Wahrscheinlichkeit einen süßen Saft, wo die Affen total drauf abgehen. Also irgendwie eine Belohnung. Sagen wir mal diesen süßen Saft. Und bei dem anderen kriegst du es irgendwie mit 20%. So, das müssen diese Affen jetzt lernen. Und plötzlich werden die Knöpfe auch getauscht, ne? Und dann ist es umgekehrt. Dann ist nicht mehr der rote Knopf der mit den 80%, sondern der grüne. Und dann haben die Forscher, während die das gemacht haben, deswegen macht man es übrigens mit Affen, ist ein bisschen gemein, eine Elektrode oder Elektroden im Affenhirn, also ganz feine Käbelchen, die tatsächlich die Aktivität von einzelnen Neuronen messen können. Mhm. Und das ist hochinteressant, weil du dir jetzt angucken kannst, wann feuert so eine Nervenzelle und in welcher Region sitzt die.
Ja.
Und dabei konnten die jetzt was zeigen, was echt krass ist. Und zwar in dem Moment, in dem das für die Affen nicht mehr unklar war, sondern diese Wahrscheinlichkeiten, mit denen die beim Drücken da irgendwie die Belohnung bekommen, ja, in der das sicher ist. Also du kriegst nicht mehr mit 50-50 oder mit 30-70 oder mit 80-20er-prozentiger Wahrscheinlichkeit diesen Saft, sondern du kriegst den quasi immer, wenn du den richtigen Knopf findest, nämlich den orangenen aus 5 Knöpfen als Beispiel, dann hören die Affen auf zu lernen.
Ach.
Ja, also die haben sich die Neuronen angeguckt und konnten jetzt zeigen, dass in bestimmten Hirnregionen, wir ersparen uns die Details, im Prinzip dieses Feuern, dieses Verbinden aufhört, das Enkodieren, das Abspeichern, weil die Affen sagen, ich habe es ja verstanden. Und das, also das finde ich richtig schön. Also sobald du einmal verstanden hast, wie das funktioniert, hört dein Hirn auf zu lernen, weil du hast es ja begriffen. Jetzt spart sich das spart sich im Prinzip Kraft. Und jetzt kommt einer dieser Neurologen hinter der Studie, also einer der Forscher, und sagt Folgendes. Vielleicht ist die wichtigste Einsicht unserer Untersuchung, dass die Funktion des Hirns und das Lernen darin besteht, auf unstabile Umgebungen zu reagieren. Ja, sobald du eine neue, unbekannte, ein bewegliches Umfeld betrittst, etwas, was nicht deine Komfortzone ist, dann scheint es so zu sein, dass dein Hirn mehr Informationen absorbiert, mehr speichert.
Aber das ist doch Hammer. Da kommt mir aber doch direkt die Ambiguitätstoleranz
hin. Ja, stimmt, stimmt.
Die ja dazugehört, weil du musst ja bereit sein. Leute mit einer niedrigen Ambiguitätstoleranz werden vielleicht eher dicht machen. Ja. Und die anderen sagen, oh, ist neu, probiere ich aus.
Guck mal, das bringt doch was, wenn ich hier diese Begriffe benutze. Du hast sie sofort parat.
Ja, Wenn du nicht dabei bist, gelte ich schon in meinem Umfeld als Intellektueller. So weit hast du mich schon.
Ja. Aber ja, ne? Also, ja,
das,
ja, aber also
kann man, sehr, sehr geiles Beispiel. Genau. Und da sieht man auch die Funktion eben. Die Funktion, ja, von Exzess. Und da kann man die Verbindung machen. Wir begeben uns in unbekannte Bereiche, auch in Extrembereiche, weil wir lernen wollen, weil unser Gehirn neue Informationen haben will.
Genau. Ja. Und also, ne, mal kurz zusammengefasst, um uns das für alle, damit wir uns alles einfacher merken können. Wir haben den Lev Vygotsky mit seinen Zonen, der sagt, geh mal raus aus dieser Komfortzone und gehe in diese Lernzone, die so diesen nächsten Teller darstellt, den Frühstücksteller, und bewege dich dort. Du musst also versuchen, nicht in die Panikzone zu gehen, aber wenn du jetzt diese Lernzone mal wirklich bis an die Grenzen ranbringst und vielleicht auch mal in Abständen lieber einmal zu viel in die Panikzone schreitest und dann zurückkommst, dann wird dein Hirn lernen, dann wirst du dich weiterentwickeln. Und das ist für mich der zentrale Punkt von Exzess. Und jetzt bringe ich dir den Begriff Antifragilität noch rein, um es hier abzuschließen. Ja, ja. Antifragile Systeme sind Systeme, die besser werden durch Stress, durch Schocks, durch Veränderung, durch Krach, durch Fehler, durch Angriffe und so weiter. Ja. Und das ist eben aus meiner Sicht der Mensch. Der Mensch ist per Definition antifragil. Natürlich machen uns Rückschläge, machen uns zu schaffen. Natürlich kann man an bestimmten Sachen auch zerbrechen. Aber wenn die Forschung eine Sache zeigt, dann ist das, dass das die Ausnahme ist. Du weißt, mit was für Leuten ich zum Teil gesprochen habe. KZ-Überlebende, Missbrauchsopfer, Leute, die entführt wurden und. Und die ganz große Mehrheit sagt, ja, das ist krass. Und ich habe da zum Teil bis heute dran zu knabbern. Aber die kommen klar. Die kommen klar. Und
im besten Fall hat sie das weitergebracht.
Im besten Falle haben sie sogar antifragil. In diesem Moment sind sie nicht kaputt gegangen wie eine fragile Porzellanvase, sondern sie sind dadurch stärker geworden.
Ja. So einen Menschen habe ich kennengelernt in Münster. Hendrik Snoke. Früher Weltklasse-Reiter, Olympia, Weltmeisterschaft. Ist dann spektakulär entführt worden. War einer der großen Entführungsfälle der, ich glaube, 80er Jahre. Und wurde, glaube ich, auch in so eine Kiste gesteckt, tagelang mehr oder weniger gefoltert. Alle Knochen waren gebrochen, weil er so mit Strom in dieser Kiste ruhig gestellt wurde unter diese Stromversorgung. Und dieser Schalter war wohl defekt und da hat er viel mehr Strom bekommen, als selbst die Entführer gedacht haben, hat sich alles gebrochen. Und wurde irgendwann wieder freigelassen. Ich glaube, die Täter hat man nie gefasst. Und ist, wenn du ihn heute triffst, ein sehr straighter, gerader, ausgeglichener Mensch und hat übrigens seit dieser Entführung nie wieder darüber gesprochen. Aber ihn hat das klarer gemacht, sagt er.
Ja, guck.
Ja.
Ja, dass so sehr in diesen Krisen wirklich die Herausforderung liegen kann und nochmal, so schlimm Krisen sein können und so sehr, ich glaube, wir auch Akzeptanz brauchen für alle, die da dran kaputt gehen. Genau, der Mensch ist an ganz vielen Stellen auch, aber eben antifragil.
Was sagen wir denn, ich weiß, du wirst jetzt direkt sagen, das ist ein ganz anderes Themengebiet, aber können wir aus dieser Erkenntnis Leuten, die zu Panik neigen, irgendeine Hoffnung machen?
Also wir haben ungefähr in Deutschland rund 2%, wenn man sich den 12-Monats-Zeitraum anguckt, von Menschen, die an einer Panikstörung leiden. Und da ist es im Prinzip so, dass diese körperliche Reaktion massiv gefürchtet wird. Diese Todesangst, die einen zwischendurch heimsucht und das eskaliert sich dann ins Unermessliche. Und du denkst wirklich, du stirbst.
Ja.
Und es geht dabei ja im Prinzip trotzdem, und das ist dann vielleicht der Punkt, auch darum, diese Angst zu verstehen und vor allem sich dieser Angst zu stellen. Und ich glaube, du hast einen Top-Riecher gehabt, denn das lässt sich auch wieder wunderschön auf uns alle anwenden. Wenn du dich aus dieser Komfortzone des Dich-Absicherns, das ist noch mein Schutzmechanismus, das tue ich, um die Angst um jeden Fall in meinem Leben zu vermeiden. Ne? Da versuche ich, mich zu schützen, indem ich XYZ tue. Wenn du da rausgehst und diese Angst nicht nur verstanden hast, wo sie herkommt, wie sie entsteht und Co., sondern sie wirklich durchfühlst, dann wird sie nachlassen.
Ah, okay. Nochmal vielleicht so auf so einen Leitsatz gebracht.
Wenn du Angst in deinem Leben in den Griff bekommen möchtest, versuche nicht, sie zu besiegen, sondern durchfühle sie. Geh raus aus der Komfortzone der Absicherung und lass diese Angst wirken.
Und sie dich durchglühen wie so ein...
Ja. Okay, ja, nicht kaputt glühen, ne? Aber genau, nee,
nicht
fühl
kaputt
sie
glühen,
voll
nee,
und ganz und wisse aber, dass sie abklingen muss, weil dein Hirn nicht in der Lage ist, sie auf lange Zeit aufrechtzuerhalten. Das ist Konfrontation im klassischsten Fall.
Ja, ja, jetzt hätte ich fast ein Beispiel aus der Materiallehre gebracht, weil so ein Stück Stahl, was einmal durchglüht, wird ja härter. Aber das taucht wahrscheinlich eher als Bild für meine esoterische Masterclass, die übrigens das Doppelte kostet von dem, was bei Herrn Windscheid.
Die ist ja geldwig und irgendwer muss ja deinen Umzug bezahlen, deine Helikopterflüge.
Der Tisch ist auch noch nicht weg. Ja,
ja. Gut. Okay, wollte ich gerade fragen, ob sich Leute gemeldet haben.
Ja, ganz viele haben sich gemeldet, aber einfach nur, um mit mir mal privat zu sprechen.
Nachdem du uns ja erzählt hast, dass du sogar mit Leuten, die deine Wohnung besichtigen, in Urlaub fahren würdest, kann man das nachvollziehen.
Es sind aber zu viele.
Es sind zu viele. So viel Urlaub kannst du nicht machen. So, pass auf. Ich würde sagen, Richtung Ende schulden wir jetzt die Frage, was ist denn zu tun? Wie kann ich es jetzt schaffen, in Abständen mich in diesen Extrembereich ins Exzessive zu begeben, ohne dass ich daran kaputt glühe, ohne dass ich in der Panikzone plötzlich den Boden unter den Füßen verliere und vielleicht für mich tatsächlich was rausziehe? Und da möchte ich dir eine Idee zum Start reingeben. Ich wette, du hast wieder ganz viele Tipps und Gedanken aus dem Leben, die gleich kommen werden, die mir sehr gefallen hat.
Ja, nur Gedanken, keine Liste. Aber
ist ja nicht schlimm. Ja, hab ich auch nicht.
Vielleicht können wir, bevor wir da einsteigen, dazu sagen, dass auch natürlich immer der Gesundheitsaspekt mitspielt. Das heißt, wenn wir hier positiv über Exzesse sprechen, dann muss man auf der anderen Seite Magenkrebs, Leberkrebs, solche Sachen alle mit berücksichtigen. Also
du hast recht, danke. Das stimmt. Bevor jetzt jemand denkt, das wäre jetzt super, wenn dein Teenie-Sohn in eine Alkoholsucht reinschlettert, weil der dann mal exzessiv seine Grenzen austestet. Nein, es ist ja hoffentlich auch klar, dass der Mittelweg das Maß ist, beziehungsweise der punktuelle Exzess, um an die Grenzen zu kommen.
Man kann ja auch exzessiv mal nüchtern bleiben.
Ja, stimmt. Ja. Man kommt immer wieder zu den Süchten. Ja. Genau, und ich glaube aber, genau dazu können wir jetzt, das ist schön, dass du sagst, ein rundes Ende bauen. Und zwar der Bestseller-Autor Brad Stuhlberg aus den USA, der sagt Folgendes. Wir versuchen in unserem Leben die ganze Zeit so in Balance zu bleiben, à la Zen-Buddhismus, à la Work-Life-Balance, à la die Waage halten.
Ja.
Aber gleichzeitig gibt's doch den Anspruch, manchmal ins Extreme zu gehen, krasse Emotionen zu fühlen, eine Leidenschaft voll auszuleben, in den Flow reinzukommen, mal über die Stränge zu schlagen, eine Party bis zum nächsten Morgen zu feiern, sich wahnsinnig zu tanzen oder.
Ja.
Und der sagt jetzt, und das finde ich einfach eine total simple und schöne Idee, das geht auch, das darfst du machen, wenn du dabei Self-Awareness berücksichtigst.
Da habe ich drauf gewartet, auf die Self-Awareness, weil ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man sich da nicht verliert.
Ja. Ne? Ja. Also Self-Awareness kannst du jetzt zu Deutsch etwa mit Selbstbewusstsein übersetzen, aber nicht im Sinne von ich bin selbstbewusst und schon fast arrogant, sondern ich bin mir meines Selbsts bewusst.
Genau, mit Schwerpunkt eben auf Bewusstsein.
Ja, das Wahrnehmen dessen. Ne? Und die Idee zu sagen, ey, du darfst eben dich aus dieser Komfortzone rausbewegen, du darfst über die Stränge schlagen, du darfst es krass machen. Solange du dabei in bestimmtem Maße auf dich achtest und dir deines selbst bewusst bist, und da sind wir vielleicht nochmal zur Abgrenzung vom Rausch, eben nicht das irgendwie übertüncht, sondern auch bewusst noch wahrnimmst und drauf achtest, da ist das im Zweifel vollkommen okay.
Ja, aber das ist doch eine gute Definition und eine gute Abgrenzung zum sich wegschießen. Ja. Dieses Wegschießen eben mit Alkohol oder Drogen hat ja eben nichts mit Flow oder total im Hier und Jetzt zu sein, mit diesem Exzess zu tun.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt. Und der Stuhlberg sagt zum Beispiel, und das finde ich, es ist jetzt nicht seine Idee, sondern es ist klassisch psychotherapeutisch, ein Schritt dahin, um so eine höhere Self-Awareness zu entwickeln, um dich besser zu beobachten, gerade wenn du in die extremen Bereiche gehst, ist, dass du dich von dir selbst distanzierst. Und das klingt jetzt erstmal paradox, ne? Wie komme ich mir selbst näher? Ja, indem ich einen Schritt zurücktrete. Aber wir hatten das hier schon oft genug, indem wir sagen, ich versuche von außen auf mich drauf zu gucken, ne? Und zu prüfen, ey, Moment mal, ist das noch gesund? Ist das noch okay? Ist das ein Exzess, bei dem ich gerade Grenzen austeste und vielleicht an den Rand vom Teller der Learning-Zone gehe, der Lernzone gehe? Oder bin ich schon drüber gefallen und müsste jetzt mal dringend einen Schritt zurück? Das kann ich doch entwickeln, indem ich versuche, mich mal objektiv aus so einer Vogelperspektive anzugucken.
Hier wollte ich gerade sagen, das Wort Perspektive muss dahin, weil wenn du die veränderst und eben etwas zurückgehst, dann siehst du das große Ganze vielleicht auch besser.
Ja.
Ja.
Mhm. So. Und einen zweiten Punkt, den ich auch sehr interessant fand, du weißt, dass ich hier schon oft dazu geraten habe, wenn man psychische Probleme hat oder wenn man sich überhaupt fragt, warum machen wir etwas, was uns zu schaffen macht, dass wir mal nach dem Warum fragen, im Sinne von, was ist denn der Grund dafür, dass das getan wird? Das bedarf aber, und das sollte man vielleicht mal unterstreichen, einer Ehrlichkeit, einer großen Ehrlichkeit. Denn sonst kann es auch dahin kommen, dass du mit dieser Warum-Frage nicht wirklich vorwärts kommst. Weil du dir vielleicht Antworten gibst, die zu einfach sind, ne? Und dann sagst du, ja, ich bin jetzt hier ausgerastet heute, ja, weil sich mein Kollege auch so dermaßen blöd verhalten hat, anstatt dass du erkennst, ich bin hier ausgerastet, weil ich die ganze Zeit schon frustriert bin, weil es bei mir zu Hause nicht läuft. Also man muss bei dieser Warum-Frage mal vorsichtig sein.
Ja, aber da werden ja wahrscheinlich alle Psychotherapeuten sagen, das ist immer der Ansatz, oder?
Klar.
Dass man nicht nur auf das, klar, man hat auf der einen Seite Symptome oder auch das Verhalten, aber warum? Warum, warum, warum?
Genau, ja. Aber wenn das der eine Teil ist, dann gibt's halt eben auch noch die Was-Frage. Und das ist vor allem für Laien oft sehr viel einfacher. Im Grunde nur mal beschreiben, was sind denn hier gerade die Situationen, in denen ich mich schlecht fühle. Was mache ich denn? Was passiert hier? Also, dass du wirklich so sagst, wie in so einem Aufsatz aus der 7. Klasse, der wie für die Schülerzeitung geschrieben wurde, einfach mal so beschreibend, was ist hier los? Denn dabei kriegst du natürlich auch einen deutlich besseren Blick, nicht nur auf dich, sondern vielleicht auch auf die Situation drumherum. Weshalb ich so diese Kombi aus der Warum-Frage, die vielleicht eher für die Fortgeschrittenen ist, und der Was-Frage, mit der man anfangen kann, ganz schön finde. Also mal zu checken, was ist es, das hier gerade passiert? Was erlebe ich? Ne? Was macht mir hier zu schaffen? Was ist vielleicht auch dann für mich schon zu viel gewesen? Das kann helfen, um sich in so einem Extrembereich, im Exzessiven, immer wieder zu prüfen und zu checken, okay, bin ich noch, ist das noch okay? Ich denke gerade an dich zum Beispiel, als du das hier mal erzählt hast, dass es dann Momente gab, wo du diese Meditation brauchtest, weil es sonst zu heftig geworden wäre. Wenn du da ehrlich, objektiv einfach nur mal beschrieben hättest, was mache ich hier gerade, ne? 300 Termine von einem zum nächsten rasen. Ich brauche einen Hubschrauber, weil es sonst zeitlich nicht mehr hinhaut. Dann wärst du wahrscheinlich auch auf den Trichter gekommen. Okay, hier kann was nicht stimmen.
Ja, ja. Trotzdem hätte ich weitergemacht. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Also gilt ja für jede Lebenslage. Immer den Schritt zurück. Warum und was? Warum mache ich das und was mache ich? Was mache ich hier eigentlich gerade?
Ja. Oh Gott, wie ist das denn bei dir mittlerweile?
Ganz leise.
Ja, ist ja auch so schön.
Eigentlich passt das bei mir ganz gut. Also aufgrund der Pandemie vielleicht noch etwas mehr, aber ich bin ja auch schon ein paar Tage dabei. Fühle mich sehr wohl in meiner Haut und mit dem Pensum, was ich so mache. Ja, so ein bisschen Dampf brauche ich schon, sonst bin ich auch nicht zufrieden, aber ich übertreibe es nicht.
Ist es denn so, dass du mittlerweile auch noch dieses Exzessive mitunter bewusst suchst, um deine Grenzen zu testen, oder sagst du, ich war schon so oft in der Panikzone, ist alles klar für mich? Ich kenne die Teller.
Bestimmte Sachen, klar, so alles Körperliche, ich will jetzt auch nicht zu alt klingen, obwohl es zwangsläufig ist. Ich muss jetzt nicht im Februar in der Bretagne auf die Nordsee mit dem Surfbrett. Ja. Das ist mir einfach zu kalt. Okay, das habe ich gelernt. Zu kalt ist auch nicht gut für meine Knochen. Ja, was ich tatsächlich, wenn man das Wort da verwenden kann, exzessiv betreibe, ist so Leute kennenlernen. Ich quatsche ja wirklich mittlerweile fast jeden an. Aber das passt eben zu meinem Lebensempfinden im Moment.
Ja.
Das empfinde ich sehr angenehm. Aber du empfindest das ja auch angenehm, wie du das betreibst. Auch wie du es teilweise übertreibst. Und du bist nun mal, dein Gehirn ist wahrscheinlich doppelt so groß wie meins. Auf jeden Fall doppelt so komplex. Und dein Hirn braucht Futter. Das will bis an den Pizzateller ran, oder?
Ja und nein. Ich würde dann vielleicht einfach sagen, dass mein Teller vielleicht anders aufgebaut ist als von einem anderen Menschen. Ne? Ich habe genauso meine Panikzonen, wo ich dann merke, okay, da würde ich mich nie reintrauen. Und so geht's ja jedem. Und vielleicht gibt's dann Sachen, die für mich super sind, wenn ich weiß, hör mal, ich habe jetzt in 10 Stunden mit einer Atze Aufnahme und ich will noch 100 Seiten Dossier durchackern und 20 englische Studien lesen, um die dann zu berichten, sodass man sie versteht. Dann wird das vielleicht dem einen oder anderen Panik machen. Für mich ist das dann fast schon Komfortzone, wobei es manchmal auch an die Grenzen geht. Und umgekehrt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt wüsste, ich kriege am Samstagabend Besuch und ich soll hier was Tolles für die kochen, ich könnte nächtelang nicht schlafen.
Das Panikzone. Kann ich bestimmt gerade heute gut nachvollziehen, weil das Bild, was hier an der Wand hängt, von der Mailänder Skala, wie soll das eigentlich in die neue Wohnung kommen? Hast du eine Idee?
Oh Gott. Ja,
oh Gott. Das hat mich heute Nacht eine Stunde gekostet.
Da hast du doch wahrscheinlich jetzt Leute, für die dann im Zweifel auch gut versichert sind. Aber das ist ja echt
kurz vorm, kurz vorm Wiedereinschlafen kam mir auch die Idee, Moment, wofür habe ich denn diese Möbelfirma? Ja. Ja, okay. Ich werde haarklein berichten, wie die Sache ausgegangen ist.
Genau, und ich will noch ein paar praktische Sachen mit dazugeben, weil wir haben heute darüber gesprochen, dass es sich eben lohnen kann, in Abständen auch diese Lernzone bis an den Rand zu treiben, wo wir dann ins Exzessive gehen. Ne? Vielleicht kurz mal in den Panikring reintreten. Wie kann ich das machen? Ich finde erstmal ganz schön, wenn man sich wirklich hinsetzt und sich das mal aufmalt, ja, also diese drei Kreise übereinander. Der erste, der mittlere, das wäre dann deine Komfortzone. Schreib mal alles rein, womit du dich so weit wohlfühlst, ne?
Deinen Job Bild machen. Das Bild kannst du mit in die Masterclass nehmen. Das finde ich einfach so, also das hat sich bei mir jetzt schon fast festgebrannt.
Ja,
daran kann man so viel festmachen. Ja, das ist echt ein geiles Bild.
Gute Idee. Überlege ich mal, weil das passt, solche Themen machen wir da. Du hast den mittleren Kreis mit der Komfortzone, dann hast du deine Sachen drin, die du kannst, zum Job gehen, irgendwie, wenn du kochen kannst, dann eben kochen, ne? Vielleicht mit bestimmten Leuten reden. Also mal wirklich breit das auch auffächern. Was kann ich alles gut? Womit fühle ich mich völlig fein? Und dann machst du diese Lernzone drumherum und weißt ab heute, dass dort eben offenbar auch Wachstum entsteht, ne? Dass hier dein Hirn, wir denken nochmal an die Affen, wenn wir es mal versuchen zu übertragen, vermutlich aktiver ist und sagt, okay, ich nehme nochmal was auf und ich lasse zu, dass ich mich neu forme. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht nochmal einen Sprachkurs besuchen oder zu sagen, hey, ich will mich vielleicht beruflich nochmal anders aufstellen. Ich will noch eine Fortbildung machen. Ich versuche mal, mich irgendwo anzumelden, um vielleicht bei einer Open Stage den Comedy-Text vorzutragen, den ich schon immer im Schreibtisch hatte oder in meinem Hinterkopf. Und dann im dritten Kreis, und ich finde, da wird es eben spannend, weil man sehr schön mal abgrenzen kann, machst du dir die Panikzone. Wo weißt du genau, wenn ich da reingehe, dann läuft mir der Schweiß, dann bin ich kurz vor Panikattacke, wie du es eben so schön beschrieben hattest oder aufgerissen hattest. Und vielleicht dann auch mal gucken, hey, wie viele von diesen Sachen könnten potenziell aber vielleicht doch bei mir in die Lernzone reinwandern? Also was sind so Graubereiche? Ne? Weil wir machen die Teller zwar mit klaren Linien und trotzdem kann es ja auch helfen, sich vorzustellen, wenn ich vielleicht mal öfter in der Lernzone drin war und dadurch meine Komfortzone vergrößert habe, ausgeweitet
habe.
Hey, ja, dann werde ich vielleicht mal irgendwann auch Sachen aus dieser Panikzone packen. Und das finde ich ist irgendwie was sehr Beruhigendes, so als Vorstellung, sich da vorzutasten.
Ja, vor allen Dingen die Vorstellung, dass das Leben reicher wird. Ist doch schön.
Ja, also ne, es gibt da auch aus der Forschung eigentlich noch so einen sehr schönen Satz, nämlich, dass du sagst, dass Leute mit einer Annahme im Kopf, hey, ich kann an sowas wachsen, hey, ich kann mich weiterentwickeln, statt das ist alles fix in mir und da tut sich nichts mehr, dass die einen Fehler oder ein Scheitern nicht als solchen begreifen, sondern als Teil vom Lernen. Und das ist für mich auch das Exzessive, ne? Eben was wir auch am Anfang hatten. Der Teenie reizt die Grenzen aus und dann kriegt der mal Ärger. Dann gerät der mal mit dem Gesetz in Konflikt. Dann bleibt der mal ein Jahr an der Schule sitzen. Ja, aber genau das sind doch die Momente, wo du im Zweifel lernst. Und das ist nicht falsch. Und das ist, kein,
das Scheitern
ist,
als Chance
ist kein Scheitern. Ja. Ne? Das ist dann nur aus G8-Sicht ein Scheitern, aber aus Lebens Sicht, ist das im Zweifel ein Riesenpluspunkt.
Herrlich. Richtig gut. Richtig gute Sendung heute. Mann, hab hier so viele Notizen schon wieder
gemacht. Ja, traumhaft. Mich hat's auch. Ich merke auch, ich habe meinen Pulli hier an, hier scheint immer mehr Sonne durchs Fenster, der Frühling kommt, die Tauben gurren. Ich werde auf die Kirschblüte warten, um dann wieder Allergieausreden zu haben und vielleicht mal wieder exzessiv eine Party zu feiern.
Und ich lasse T-Shirts. Ich lasse T-Shirts anfertigen, auf denen steht Free Lev Vygotsky.
Der den, du musst den ab jetzt, bitte ich dich, den bei Gesprächen so einzubringen. Ja, Leffy Gotzke, dann tust du so ganz selbstverständlich, als müsste den jeder kennen. Genau. Guckst mal, wie dein Gegenüber reagiert. Meistens trauen sich die Leute ja nichts zu sagen.
Ja, Till hat ja mal so ein Buch darüber geschrieben, der kleine Phrasendrescher, wie man mit völliger Ahnungslosigkeit total das Thema an sich reißen kann. Der hätte in diesem Fall gesagt, Lev Vygotsky, der hätte zu dir gesagt, wusstest du eigentlich, dass er nicht nur gemalt hat?
Ja, und er hätte mich auch gekriegt, also nicht falsch verstehen, so viel weiß ich über den nicht, aber ich weiß halt diese Theorie von ihm und die ist wichtig in der Psychologie.
Ja, über den werde ich mir drauf schaffen, das sage ich dir.
Tu das.
Ich bin Hamburgs Lev Vygotsky-Botschafter. ja, jetzt haben wir unseren Witz über Lev Vygotsky gemacht, den wir abgehakt. Alle nicht wieder vergessen werden. Aber das Bild war so gut, ich habe ja eben gesagt, nimm's in deine Masterclass. Gibt's was Neues zum Thema Masterclass? Der Testlauf kam ja schon so gut an. Wie geht's weiter?
Es geht weiter und zwar, danke, dass du nochmal sagst, weil ich das ja angekündigt hatte, hier zu berichten. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und auch wirklich in hoher Eigenregie, da bin ich immer Freund, mich da reinzufuchsen, eine Webseite gebaut, die heißt WeMind. Wie das englische Wir und dann Mind mit Y allerdings, wemind.de. Und da gibt's jetzt neue Plätze für die Masterclass. Das Ganze verstehe ich so ein bisschen als Portal, wo ich all das, was ich recherchiere und sammle, versuche für die Leute nochmal aufzubereiten, zu mitnehmen, ja, für den Alltag hinzustellen. Ja. Das heißt, man kann da jetzt auf die Seite gehen und ich kann wirklich berichten, wir haben das jetzt mit 100 Leuten gemacht, zweimal in 50er Gruppen. Und ich habe zweimal drei Themen in diesen Gruppen bearbeitet. Das ist so ungefähr 6 bis 7 Wochen lang. Man hat mehrere Live-Sessions mit mir. Man hat aber nicht nur das, sondern wir haben jetzt das Angebot nochmal richtig ausgeweitet. Du weißt, dass ich mit einer kleinen Redaktion, in dem Fall tatsächlich nur aus Psychologinnen, 5 Kolleginnen daran arbeite. Es gibt jetzt neben den Live-Sessions über 100 Seiten Workbook, mit dem man selber eigene Übungen durchführen kann, ganz nach dem eigenen Zeitvolumen und nach der eigenen Lust, wo viel wissenschaftlich erklärt wird und auch so ganz alltägliche Tipps nochmal drin sind. Dann gibt es eine Community, wo man sich austauschen kann und das war echt beachtlich, jetzt schon in diesen Testläufen zu sehen, was da für ein Vibe entsteht. Also die Leute haben echt Lust, untereinander Fragen zu beantworten, aber auch Erfahrungen zu teilen, was ja auch total, ja, so eine menschliche Atmosphäre schafft und irgendwie erdet. Es gibt zu jeder Masterclass dann 3 exklusive Podcast-Folgen, wo ich nochmal über die Inhalte rede. Es gibt Online-Input in Form von Videos, es gibt Quellen, Bücher und Talks, die ich für die Leute zur Verfügung stelle. Dann gibt's, das war auch eine tolle Erfahrung, Tandem-Calls. Ja. Also stell dir vor, du hast irgendwie das Thema, wir haben ja in der ersten Masterclass Angst, Liebe und Zufriedenheit. Stell dir vor, du wirst von uns, also aus der Redaktion verbunden mit einer anderen Person aus dieser Masterclass, die du so gesehen noch gar nicht kennst und redest jetzt, da haben wir so eine Anleitung für, einen Leitfaden, für einen kleinen Guide über Angst entlang bestimmter Fragen. Und es war, wie ich es genau erwartet hatte. Manche Leute waren erst so ein bisschen skeptisch und da habe ich echt gesagt, traut euch das, macht damit, die Erfahrung ist richtig heftig. Wir wissen das aus anderen Kontexten. Und dann haben fast alle mitgemacht und nachher gesagt, es war so Hammer, mal eine Stunde in Ruhe mit jemandem, der nicht aus deinem Dunstkreis, nicht aus deiner Komfortzone kommt, über so ein Thema wie Angst sprechen. Das schien richtig gut zu funktionieren und die Liste ist lang, was es alles gibt, aber einen Punkt will ich noch nennen und zwar machen wir solche Deep Dives. Das heißt, zweimal in der Masterclass kommt man in so einem virtuellen Café zusammen und kann sich an Tischen zu verschiedensten Themen austauschen. Das würden wir auch nochmal moderieren. Ja, das ist der Hammer, dieses digitale Café. Ich habe es kürzlich erst kennengelernt. Funktioniert richtig schön. Und ja, das in Anführungsstrichen Problem und gleichzeitig natürlich tolle Bestätigung für das Projekt überhaupt ist, dass wir ja viel, viel, viel mehr Bewerbungen als Plätze haben. Und wer einmal dabei ist, das war so ein bisschen mein Anspruch, der darf auch dabei bleiben. Und unglaublich viele aus den Probeläufen haben direkt gesagt, ich will weitermachen. Ich nehme jetzt den anderen Themenblock auch noch dazu. Ja. Das heißt, wir haben nicht so viele Plätze. Wer also dabei sein möchte, am besten ganz schnell draufgehen. Es geht Ende April los und Richtung Spätsommer wird es wieder Plätze geben. Für die muss man sich aber auch jetzt schon anmelden, eben weil ich das sonst zeitlich nicht schaffe und weil das so eine intime Atmosphäre sein soll, dass ich das weiter mit relativ kleinen Gruppen machen möchte, weil mir wichtig ist, dass ich da immer up to date bin, möchte ich da vor allem in die Recherchezeit investieren und deswegen seht's mir nach, wenn das wahrscheinlich ganz schnell wieder ausverkauft ist. Aber wer Bock hat, wemind.de, ich würde mich freuen und wir informieren euch auch, sobald Plätze wieder frei sein sollten, falls es direkt voll ist. Jetzt gerade gibt's noch welche und ihr seid, glaube ich, die Ersten, die es hier hören, weil offiziell wird's eigentlich erst später online gehen, aber ich habe gesagt im Podcast hier an die Community. First.
Ja, danke so, dir, Hammer. Mann. Das wird dein Masterpiece, da bin ich relativ sicher.
Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Ja. So, was machen wir nächste Woche?
Ich habe was, musst du mal sagen, ob dich das auch catcht. Ich habe natürlich wie immer hier auch als Zeugwart unsere kleine Liste. Vielen Dank, Leute, dass ihr uns geschrieben habt. Jemand hat uns vorgeschlagen, ich weiß, ich habe leider keinen Namen dazu bekommen, Toxic Positivity. Also das müssen wir machen. Mal gucken, wann. Ich würde es jetzt ein bisschen hinten anstellen, aber das hat mich sowas von gecatcht. Also was ist toxisch daran, wenn man immer so positiv sein muss? Dann hat uns Joshua geschrieben und gebeten, mal was zum Thema Schmerz zu machen. Fand ich auch super spannend. Also was und wie machen Schmerzen mit uns? Und dann,
ja, da hast du mich auch schon.
Ja. Da habe ich dich auch schon. Okay, aber jetzt pass auf, jetzt kommt Cam. Mein Wunsch, der auch aus der Community stammt, mehrfach genannt, vergessen. Also vergessen im Sinne von, manchmal hast du doch Situationen, da willst du was lernen, Vokabeln im Englischkurs oder die Zahlen für die nächste Präsentation in der Firma und schaffst das nicht. Woran liegt das? Wie kann ich's hinbekommen, dass mein Hirn effizienter lernt, zielgerichteter lernt, was ich möchte? Und jetzt kommt aber der Twist für mich in der Geschichte zum Thema Vergessen. Es gibt doch auch Momente, da würdest du gerne was vergessen und schaffst das nicht.
Ja, und würdest du das Thema da gerne nächste Woche machen?
Ja, wenn du dabei wärst, wäre
ich bin da ich dabei.
Feuer
auf
und
jeden
Flamme.
Fall. Jemand, der so ein löchriges Hirn hat wie ich und nur Sachen behalten kann, die niemanden nutzen, bin ich dabei.
Sehr gut. Lev Vygotsky, merkst du dir aber bis dahin? Und ich darf sagen, andersrum für all die, die sagen, ey, ich würde aber gern mal vielleicht Sachen aus der Vergangenheit abhaken oder haben wie ich Schwierigkeiten auch mal zu sagen, ach komm, vergessen aus dem Kopf, Schwamm drüber, da will ich mich nicht mehr drüber ärgern. Ja, für die ist die Folge auch, das darf ich schon anteasern, super interessant, weil man da auch tolle Techniken hat, wie man denn bewusst Sachen wieder aus dem Kopf rauskriegt. Also, das nächste Woche, mein Lieber, bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Bild der Skala.
Ja, alles klar. Ich werde haarklein berichten, wie und gesagt. Ich gehe jetzt in Grenzbereiche.
Geh in Grenzbereich und mache eine exzessive Einweihungsparty dann. Die dürfen wir ja nicht, aber hol mir nach.
Ja. Du bist ja immer willkommen. Ja. Leon, bis dann. Mach's gut.
Monsieur. Tschüss, tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.